Liebe Gemeinde, Gnade. Gnade. Die Gnade Gottes hat uns an den letzten beiden Sonntagen beschäftigt. Gnade Gottes, die so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. So viel mehr vergeben kann als all das, was wir uns vorstellen können. Letzte Woche hat Loll über Kain und Abel gepredigt. Dass selbst in den tiefsten Untiefen, in den unmenschlichsten Dingen des Menschen, Gottes Gnade trotzdem da ist. Und heute Noah. Noah, wieder so eine Gnadengeschichte. Eine Gnadengeschichte, wo wir vom Regenbogen lesen, dass Gott nie wieder etwas Schlimmes tun wird, dass Gott den Menschen so sehr liebt, dass er ihnen kein Leid mehr antun will. In der Noah-Geschichte bleibt aber eine Frage offen. Wenn wir an den liebenden Gott glauben, warum überhaupt Strafe Gottes? Warum überhaupt Gericht? Warum muss Gott überhaupt gereuen? Weil das steht im hebräischen Text, das bringt ein paar theologische Probleme mit sich. Aber warum muss Gott selbst für sich sagen, das, was ich hier als Strafe den Menschen zuteilhaben werde lassen, das möchte ich nie wieder tun? Und es gibt eine einfache Antwort darauf, die so unbequem ist, wie auch so wahr, weil wir es Menschen es verdient haben. Weil wir Menschen es verdient haben. Warum? Wir lesen in der Noah-Geschichte, dass die Menschen auf der Erde schlecht und böse waren. Und wörtlich steht da, sie haben Frevel gegen Gott getan. Frevel gegen Gott, was meint das? Das meint zwei Dinge. Das eine ist Götzendienst, das heißt, dass Menschen nicht mehr Gott angebetet haben, sondern andere Dinge oder andere Götter. Und das zweite, was wir immer wieder auch in anderen biblischen Geschichten lesen, ist Gewalt und Unterdrückung gegeneinander. Diese beiden Dinge, besonders gegen die Schwachen. Und das beides bedingt einander. Das ist die Story, die immer wieder in der Bibel vorkommt, wenn wir die Bibel lesen. Denn Noah war ja nicht der Erste. Wir wissen, Kain war auch schon vorher. Frevel gegen Gott. Er hat das Angesicht vor Gott gesenkt, haben wir letzte Woche gehört. Und Frevel gegen den anderen in der höchsten Form. Er hat Abel erschlagen. Den schwachen Abel, den Hauch. Wir lesen das bei der Sintflut. Wir lesen das, wenn wir die Geschichte über Sodom und Gomorra kennen. Wir lesen das über die Könige Israels. Wir lesen das zur Zeit der Propheten, dass immer wieder Gott sein Gericht ankündigt. Wir lesen das im Neuen Testament bei der Tempelzerstörung und wir lesen es auch am Ende der Bibel, wenn wir die Offenbarung lesen im Neuen Testament. Dort steht als erstes, was das erste Zeichen, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird. Es werden sich Nationen gegen Nationen erheben und der Antichrist wird aufstehen. Menschen gegen Menschen und Menschen weg von Gott. Ich habe mich die letzte Woche, schon letzten Sonntag, ging es mir so, dass ich mich innerlich auf diese Predigt vorbereitet habe. Wenn, ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht nicht, aber als Pastor sitzt man hier in der ersten Reihe und hört Loll zu, als unseren Gemeindereferent, und dann rasen schon die Gedanken, ich kann kaum einen Bibeltext und eine Predigt hören, ohne zu denken, was predige ich nächste Woche, wie kann ich daran anknüpfen, was ist ein cooler Gedanke. Das ist so eine Berufskrankheit. Also hatte ich mir letzten Sonntagmorgen schon viele Notizen gemacht, innerlich, habe die am Sonntagnachmittag dann auch aufgeschrieben und bin auch Montag mit diesem Text schwanger gegangen über Noah und hatte schon eine ganz klare Richtung, in die ich will. Und ich nehme euch jetzt mit in meine Predigtvorbereitung, weil das wichtig ist. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, Mathis, das, was du da predigen willst, das ist nicht dran. Das ist nicht dran, sondern was dran ist, und jetzt kommt was, es ist ein pastorales Wort an die Gemeinde dran. Eine Einordnung der jetzigen Weltsituation anhand genau diesen Verses. Ich weiß, dass manche von euch das erwarten von einem Pastor einer Gemeinde, dass er geistlich eine Gemeinde führt. Ich weiß auch, dass manche sagen, ja, das ist nicht so richtig baptistisch, die Gemeinde muss immer alles zusammen und da sollte keiner über den anderen stehen und ich stehe als Pastor auch nicht über euch. Ich sehe es trotzdem auch biblisch als meine Aufgabe, als Pastor dieser Gemeinde ein geistliches Vorbild zu sein und eine Richtung vorzugeben. Jetzt ist es so, die wissen und die mich kennen und auch im letzten Seminar über den Heiligen Geist waren, dass ich mit dem Heiligen Geist und seinen Aussagen sehr vorsichtig bin. Ich sage immer, nur weil der Heilige Geist einer Person etwas sagt, heißt das nicht, dass das richtig ist. Und das solltet ihr jetzt eben genauso auch handhaben. Auf der einen Seite wird diese Predigt eine Einordnung der heutigen Situation, so wie es der Heilige Geist mir gezeigt hat. Und nehmt es als pastorales Wort, es ist nicht nur irgendwas. Auf der anderen Seite bitte ich, dass der Disclaimer, den LOL jedes Mal sagt, heute ganz besonders gilt. Alles, was ich sage, prüft für euch und prüft durch den Heiligen Geist, der in euch lebt, und dann kommt zu einem Schluss. Das ist ganz wichtig heute an dieser Stelle. Ich fange an. Denn die Parallele zur Noah-Geschichte, zur Sodom und Gomorra, zu den Propheten, zur Tempelzerstörung und auch zur Offenbarung ist meiner Meinung nach und meiner Einsicht gar nicht so weit weg. Wir stehen als Menschheit und auch als Christen weltweit mit unseren Glaubensgeschwistern weltweit an einem ähnlichen Punkt wie die Menschen vor der Sintflut. Menschen bekämpfen Menschen. Menschen unterdrücken Menschen. Menschen beten nicht, und das nicht, weil sie nicht Christen sind, sondern weil sie ganz bewusst Götzen anbeten. Und es nimmt eine Dynamik auf, die wir alle, glaube ich, mitkriegen, auch aus den Nachrichten. Was steckt dahinter? Was steckt schon zu biblischen Zeiten dahinter und steckt auch heute dahinter? Und das sind keine Verschwörungstheorien, sondern ich glaube, dass wir das alle erkennen können und dass auch das biblische Zeugnis sehr häufig davon redet. Es steckt dahinter Macht und Kapital. Macht und Reichtum, Kapital. Diese Welt, sie wird im Moment bestimmt von Menschen, die Macht haben, die noch mehr Macht haben wollen und die alles dafür nutzen, damit diese Macht nicht angegriffen und noch größer wird. Und wir leben in einer Welt, in der Geld, Vermögen, Wirtschaft über allem steht. Wir leben in einer Welt, in der die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer und die Mittelschicht nicht weiß, was sie tun soll. Bernie Sanders, ein Politiker aus den USA, ein sehr alter Politiker, ist mittlerweile über 80, er hat auch mal kandidiert für die Linken in den USA als unabhängiger Präsident. Ich stimme bei vielen politischen Dingen nicht seiner Meinung zu, aber er hat vor 21 Jahren etwas gesagt. Wie sichert man Kapital und Macht ab? Wie wird man noch reicher und wie wird man noch mächtiger? Wie erklärt man Leuten, dass sie für einen sein sollen, wenn man ihnen eigentlich alles wegnehmen will, sowohl die eigene Selbstbestimmung als auch das Geld? Wie macht man das? Es wäre ja schön blöd, hinzugehen und zu sagen, du hör zu, ich bin schon reich, gib mir dein Geld. Und dann jeder sagt, juhu, mit Vergnügen. Es wäre auch dumm hinzugehen und zu sagen, ich bestimme hier eh schon alles. Komm, den letzten Rest, den du noch selbst bestimmen kannst, gib ihn mir auch ab. Das wird natürlich keiner machen. Politisch gesprochen, wie lässt man Menschen gegen sich selbst und gegen den eigenen moralischen und gesellschaftlichen Kompass wählen? In einer demokratischen Wahl. Es ist ganz einfach. Ganz einfache Taktik. Nicht indem man sagt, lass uns die Reichen noch reicher machen und die Mächtigen noch mächtiger werden. Dem wird keiner zustimmen. Was macht man? Indem man Menschen gegeneinander aufbringt. Eine ganz einfache Taktik. Indem man Menschen gegeneinander aufbringt und besonders gegen Minderheiten. Wie macht man das konkret? Indem man Themen setzt und in den Vordergrund rückt, die polarisieren, die Menschen entzweien, die auseinandertreiben. Ich kann euch diese Themen für die heutige Zeit nennen. Migration, Nationalismus, Gendern, LGBTQ, Meinungsfreiheit und Religion. Das sind die Themen, die in der heutigen Zeit Menschen auseinandertreiben. Und es gilt, der andere nimmt mir immer etwas weg und ist eine große Gefahr. Das ist das Narrativ, was wir im Moment in allen Medien und überall hören. Der andere nimmt mir etwas weg und ist eine große Gefahr. Es geht nicht um konservativ oder liberal im Kern. Es geht nicht um rechts oder links. Es geht nicht um bibeltreu oder nicht. Es geht hier nicht um Fakten oder Geschichten. Es geht allein um oben und unten. Und das müssen wir verstehen. Die Mächtigen dieser Welt, und das meine ich nicht als Verschwörungstheorie, sondern das ist eine Geschichte, die sich durch die ganze Menschheit zieht, wollen mächtig bleiben und ihre Macht ausbauen. Und die Reichen dieser Welt wollen reich bleiben und noch reicher werden. Und sie tun alles dafür, indem sie Menschen spalten und gegeneinander hetzen. Und sie geben uns, deswegen machen wir damit, und ich nehme mich da nicht raus, damit, weil sie uns das Gefühl geben, uns würde etwas von den anderen und nicht von ihnen weggenommen. Das hat Folgen für die Gesellschaft und auch für die Medien und so, wie wir miteinander umgehen. All das, was wir sehen, Kriege, gesellschaftliche Räume, Debatten, Themen, dient allein dazu, dass wir uns nicht mit Lösungen für konkrete Probleme der Menschheit beschäftigen, sondern uns auf Nebenschauplätzen gegenseitig verurteilen. Viele Presseeinrichtungen sind die Verstärker, denn nur Klicks und Stories zählen. Und auch das Internet wird zum Verstärker der Gespaltenheit. Alles wird kommentiert, diffamiert, gehate-speeched. Es gibt tausende Beispiele in jüngster Zeit. Und wisst ihr, was das ist, um das mal ganz klar zu benennen? Das ist teuflisch. Denn der Teufel ist der Durcheinanderbringer. Er bringt durcheinander die Menschen und die Wahrheit Gottes, aber auch die Liebe Gottes. Ich möchte auf ganz konkrete Beispiele eingehen. Beispiel USA. Ich weiß nicht, wer es verfolgt. Ich habe diese Woche 6 Stunden am Tag damit zugebracht, nur die Medien zu verfolgen, mich bei Instagram durchzuklicken, TikTok, und ich habe es ganz bewusst gemacht von beiden Seiten. Ich habe mir die Konservativen angeguckt, ich habe mir die Evangelikalen angeguckt, ich habe mir die Liberalen angeguckt, ich habe mir die Democrats angeguckt. Ich habe die ganze Blase durchgespielt, sozusagen. Wir sehen, dass in den USA, und das ist ja das, was geopolitisch passiert, Entwicklungen aus den USA können uns nicht kalt lassen, sie kommen früher oder später auch zu uns. Wir sehen in den USA Spaltung. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Immer wieder Themen werden gesetzt, die bedeuten Menschen gegen Menschen, Menschen für oder gegen Minderheiten. Und die Taktik ist perfide. Egal, welche Lösung man sucht, egal, wo man für Gerechtigkeit eintreten will, die Demagogen spitzen es auf Themen zu, die Spaltung bedeuten. Wieder Migration, Gender, LGBTQ, Nationalismus, Religion. In den USA übernimmt diese Rolle sehr offensichtlich Donald Trump und die Hardliner seiner Partei. Sie werden dabei unterstützt von den Reichsten der Reichsten. Ein Beispiel: In manchen Bundesstaaten und auch ganz konkret im Bundesstaat Texas hat jeder, Ausrufezeichen jeder, egal ob Democrat oder Republican, Abgeordnete Geld oder Zuwendung für den Wahlkampf bekommen von einem der 2 reichsten Männer des Staates. Fertig. Period. Da ist keiner unabhängig vom Geld der Finanzierer der 2 reichsten Männer des Bundesstaates Texas. Geld regiert die Welt. Kein Witz. Die ersten, die Trump auf Linie gebracht hat und die es bereitwillig mitgemacht haben, waren die Tech-Konzerne. Die ersten, die am Tisch saßen bei Donald Trump, waren die Tech-Konzerne. Alle miteinander, die reichsten Männer der Welt. Außer bei Elon Musk, da hat das nicht so richtig funktioniert. Der war vielleicht auch ein bisschen zu verrückt, der Typ. Und im Moment wird der Staat Stück für Stück umgebaut, zugeschnitten auf einen Mann und seine Ansichten. Und am Anfang haben wir uns noch drüber lustig gemacht, über die Lügen. Man hat mitgezählt, wievielte Lüge Trumps war das, die 100., die 200., die 500., die 1000., die 5000. Irgendwann hat man aufgehört zu zählen. Gestern kam in allen Social Medias, ich weiß nicht, wie ihr da drin seid, tut's nicht, nur als Empfehlung, die Meldung, dass Liz Truss, ich weiß nicht, ob ihr Liz Truss kennt, ehemalige Politikerin ganz oben, gesagt hat, es ist jetzt Zeit, die britische Rechte zu aktivieren, um das zu schaffen, was auch gerade in den USA entsteht. Aber auch in Deutschland ist es so, dass wir hier gespalten werden sollen. Und ich möchte das aussprechen, es ist keine politische Aussage jetzt von mir, sondern es ist eine Aussage, die auf oben und unten zielt. In Deutschland übernimmt diese Rolle federführend im Moment die AfD. Und sie macht das offen. Sie hat es in ihr Konzeptpapier geschrieben. Zwei Pläne, wie sie an die Regierung kommen wollen, zwei Punkte von fünf, die zwei, die ich herauspicke, lauten: Wir wollen die CDU und die SPD spalten. Und es steht Spalten in dem Papier drin. Wir wollen, dass diese beiden Parteien sich nicht mehr vertrauen. Und als zweites, wir wollen dafür, dass die Bevölkerung der Linken, seien die Ideen noch so gut, ist, nicht mehr glaubt. Wir wollen die Bevölkerung von der Linken abspalten. Alice Weidel sagte im Wahlkampf, eine gespaltene Bevölkerung ist eine gute Bevölkerung für die AfD. Und sie tun das genau auf dieselbe Art und Weise. Sie tun es in den Medien und sie tun es im Bundestag. Sie tun das, indem sie ihre spalterischen Themen, die auch in den USA dieselben sind, das liegt nicht an der AfD, dass das die Themen sind, das sind einfach die Themen, in jede Debatte einbringen. Andere Bundestagsabgeordnete sind mega genervt davon, weil sie Lösungen haben wollen. Aber zum Beispiel Schulfinanzierung ist ja ein Problem, was wir haben im Moment, Bildung. Antrag der AfD ist ein Migrationsproblem. Warum sitzen so viele Ausländer in den Schulen? Infrastrukturmaßnahmen, es gab eine breit angelegte Debatte über die Bahn und über die Autobahn. Antrag der AfD, Mittel ins Ausland kürzen. Nationalismus. Wir haben nicht genug Geld für Deutschland, weil wir ja Autobahnen in Peru finanzieren. Also Bundeswehr, interessant, es gab eine Debatte um die Bundeswehr. Antrag der AfD, queere Menschen erstmal aus der Bundeswehr ausschließen. Das ist ein offizieller Antrag. Das ist keine Lösung, sondern das ist Spaltung. Und so tun sie es Debatte für Debatte, sie setzen immer wieder diese Themen. Und sie auch im Wahlkampf setzen sie diese Themen. Wenn man sich die Debatten im Bundestag anschaut und auch die anderen Abgeordneten der anderen Fraktionen hört, dann sind diese nur noch genervt. Denn egal welches Thema, es wird abgelenkt, zugespitzt auf die Themen, die spalten. Und das verfängt. Und es verfängt, ganz ehrlich gesagt, auch bei mir. Menschen in Wahlkreisen, in dem Wahlkreis mit dem niedrigsten Migrantenanteil in Deutschland, wählen die AfD, weil 80% geben das an in diesem Wahlkreis, wir ein Migrationsproblem haben. Sozial schwache Familien sind die Ärmsten der Ärmsten. Die leben nicht im Osten übrigens, sondern in Gelsenkirchen. Sozial schwache Familien in Gelsenkirchen wählen die AfD mit über 30%, obwohl in deren Programm eindeutig die Reichen bevorteilt und die Armen massiv abgewertet werden. Das kann man nur schaffen über Spaltung, über der andere, der nimmt mir was weg, der ist schuld. Und es geht immer um die Armen und die Schwachen und die, die noch unter uns stehen. Und nochmal, es geht hier nicht um rechts und links, das ist keine politische Predigt, es geht um oben und unten. Spalten und herrschen, Menschen gegeneinander aufhetzen mit dem Geld der Reichen. Nicht umsonst ist der Müller-Konzern Müllermilch einer der größten Investoren. Nicht umsonst ist das Nachrichtenportal News stark finanziert von Frank Gotthardt, seines Zeichens Millionär. Sie tun damit nichts Verbotenes, auch nichts Geheimes. Sie wollen sich schützen, sich, ihren Macht und ihren Reichtum. Und das gilt mittlerweile auch für die anderen Parteien, weil es eben auch erfolgreich ist, weil wir Menschen das mit uns machen lassen. Deswegen saßen zum Beispiel neben anderen großen Wirtschaftsunternehmen auch BlackRock mit am Tisch, als es um die Aufstellung und Förderung der Bundesregierung zur deutschen Wirtschaft ging. Ein Schelm, wer Böses denkt, wenn man weiß, dass unser Bundeskanzler Friedrich Merz selbst Lobbyist bei BlackRock war und Elga Bartsch, eine der wichtigsten Beraterinnen des Wirtschaftsministeriums, ebenfalls Ökonomin bei BlackRock. Und es ist erfolgreich, weswegen auch andere Parteien anzufangen, so zu agieren. Die anderen, die Konservativen, die Sozialschmarotzer, die Einwohner, die Einwanderer, die Juden, die Muslime, die Faulen, die Queeren. Irgendwer ist immer schuld, irgendwer ist immer die Gefahr, irgendwer will dem normalen Bürger, die wir sind ja alle Normalbürger, betrifft uns ja alles nicht, über was die sagen, etwas wegnehmen. Und es verfängt. Es verfängt. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei den Menschen vor der Sintflut. Bei den Menschen von Sodom und Gomorra, beim Volk Israel und den Völkern zur Zeit der Propheten. Und vielleicht auch in der Endzeit? Fragezeichen. Wer mich kennt, ich weiß, ich bin da sehr vorsichtig, was die Endzeit angeht. Die Beschreibungen in der Offenbarung des Johannes sind so bildreich und auslegungsreich, dass sie auf viele Momente der Geschichte zutreffen. Ich möchte mich hier nicht festlegen, aber ein kleines Gefühl beschleicht mich schon. Denn was mich auch beunruhigt, ist Folgendes. Diese harte Brutalität und auch der Götzendienst haben die christliche Welt erreicht. Unsere christliche Bubble. Ein Beispiel. Bei der Einsetzung von Donald Trump haben unsere Schwestern und Brüder, denn das sind alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, wir sind eine Familie, egal ob wir miteinander auskommen, egal ob das Southern Baptist sind oder nicht, es sind unsere Schwestern und Brüder. Die Leiter unserer Bruder- und Schwesterngemeinden haben Trump eingesegnet und zwar nicht irgendwie nur so. Sie haben ganz konkret gebetet, dass jeder Angriff, sei er auch noch so klein, jede Widerrede, sei sie auch noch so klein gegen Trump dämonischen Ursprung ist. Sie haben ganz konkret gebetet für Trump als den Erlöser ihrer Nation. Bethel, die Musik, die wir hören, auch hier im Lobpreis, die wir singen. Ihr Lieben, ich möchte das benennen, das ist Götzendienst. Kein anderer ist Befreier von Menschen außer Jesus Christus. Die Debatte um Charlie Kirk, ich muss sie einfach nennen, die geht durch die Medien wie blöd, ist genau dieselbe Diskussion. Dieser Mensch war tiefgläubig, er ist ein Bruder. Er ist ein Bruder in Christus. Und doch kann es nicht sein, dass christliche Leiter von Kirchen sagen, er wäre der bessere 13. Jünger gewesen. Große Megachurch in den USA. Er wäre auf eine Stufe zu stellen mit Paulus und mit Stephanus, der gesteinigt wurde für seinen Glauben. Denn das muss man auch sagen, Charlie Kirk hat gleichzeitig zur Zuspitzung und zur Polarisierung extrem beigetragen. Er ist genau auf diese Felder gegangen. Migration, Nationalismus, Gender, Meinungsfreiheit. Und er ist Christ, er ist Jesus-Nachfolger, er hat klare Zeugnisse dafür gegeben. Aber die Frucht ist halt Hass und Spaltung. Und Jesus hat schon gesagt, an den Früchten werdet ihr erkennen. Auch in Deutschland in abgeschwächter Form gibt es Beispiele. Ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid. Ich liebe Liebe zur Bibel und ich liebe Jasmin Friesen, wenn sie über ihren Glauben redet. Sie ist Schwester für mich in Jesus Christus. Sie glaubt an Jesus Christus. Sie liebt die Schrift, sie liebt Jesus, aber sie wählt Themen, die spalten. Und sie unterstützt offen und verdeckt die AfD, die Menschen, die spalten. Sie tut das aus Liebe zur Bibel, aber das Ergebnis ist Spaltung. Ihr wisst gar nicht, was vielleicht im freikirchlichen Bereich im Moment in Deutschland so unterwegs ist. Ein Riss geht auch durch unsere christliche Welt. Nicht bibeltreue Musiker werden ausgeladen. Bibeltreue Christen werden ausgelacht. Minderheiten fühlen sich in Gemeinden nicht willkommen und Konservative gelten als dumm. Ihr Lieben, wir verlieren den Fokus. Wir verlieren den Fokus auf Jesus und wir unterscheiden uns nicht mehr viel, vielleicht gar nicht mehr, von den Menschen vor der Sintflut, vor Sodom und Gomorra, bei den Propheten, im Volk Israel, bei Jesus' Ankündigung am Tempel der Offenbarung. Jetzt habe ich euch vielleicht bestürzt. Was ist also der Weg in dieser Zeit für uns als Christen und als Gemeinde? Wenn wir uns angucken, warum dieses Gericht Gottes immer wieder kommt, habe ich gesagt, sind das zwei Dinge. Götzendienst und Spaltung zwischen den Menschen, rumhacken auf den Kleinen. Was wird wohl Gottes Prinzip sein, wie wir leben sollen? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzer Seele und von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt. Halte dich an Gott fest und nicht an irgendwelchen Menschen. Das ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, und das ist jetzt sehr wichtig, ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Götzendienst und Spaltung stehen Wahrheit und Liebe gegenüber. Wahrheit und Liebe. Gott ist Liebe und Gerechtigkeit. Beides gehört zusammen. Gott ist Liebe und Gerechtigkeit. In Micha, und jetzt kommen einige Bibelverse, steht: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gerechtigkeit üben, Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. In Jesaja sagt Gott: Lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft der Weise Recht, führt die Sache der Witwe. In 3. Mose, einer der Gebote, steht: Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, du sollst den Geringen nicht begünstigen und den Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. So spricht der Herr, der Herrscher, in Sacharja: Richtet nach wahrer Gerechtigkeit. Das ist dieses: Erweist einander Güte und Barmherzigkeit. Unterdrückt nicht die Witwe und die Waisen, den Fremden und den Armen. Und Jesus sagt über die, die Religion nutzen, um Macht auszuüben: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Das eine sollte man tun und das andere nicht lassen: das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Die einzige Möglichkeit, wie wir uns als Christen in dieser Welt verhalten können, ist, den Weg Jesu zu gehen. Wie oft hat Jesus Gewalt angewendet? Und jetzt kommen wir nicht mit der Geschichte im Tempel. Wie oft hat Jesus Menschen für ihre Andersartigkeit verurteilt? Wie oft hat Jesus gesagt, dass er Macht auf dieser Erde haben möchte? Im Gegenteil, der Satan hat sie ihm angeboten und er hat sie ausgeschlagen. Wie wichtig war Jesus Geld und Reichtum? Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, die ich schon mal gehalten habe. Jesus hat gesagt: Mammon ist die Wurzel allen Übels. Und ich komme immer mehr auf den Gedanken, warum das stimmt. Was hat Jesus stattdessen gelehrt? Wer groß werden will unter euch, der soll euer Diener sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Paulus sagt: Wenn nun dein Feind hungrig ist, so gib ihm zu essen, dein Feind. Wenn er durstig ist, so gib ihm zu trinken. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wer aber unter euch groß werden will, soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Liebe Gemeinde, vielleicht waren die Worte Jesu noch nie so wichtig wie heute. Jesus selbst wählt den Weg der Gewaltlosigkeit, der Machtlosigkeit, der Finanzierlosigkeit. Er hat keinen Ort, wo er sein Haupt legen kann. Er macht sich nicht abhängig. Und in diesem Chaos dieser Welt kann es unser Licht sein, was den Unterschied macht. Indem wir uns nicht darauf einlassen, indem wir Jesus folgen, der Wahrheit und Liebe ist, der die Nähe zu Sündern gesucht hat. Und ja, der als Konsequenz, als Folge durch die Machthabenden, die mehr Reichtum und Macht haben wollen, ans Kreuz gegangen ist. Liebe Gemeinde, wir stehen an einem kritischen Punkt, meine ich, in Deutschland, aber auch weltweit. Wir haben uns spalten lassen und wir lassen uns auch immer noch spalten, auch wenn das in Deutschland gemäßiger ist. Es ist Zeit, dem ein Jesusmäßiges Ende zu setzen. Kehren wir um. Liebe Christen der Kreuzkirche, kehren wir um. Lassen wir das nicht zu, in unseren Gedanken und in unseren Herzen des Menschen uns spalten über Themen, auch nicht über den Glauben. Liebe Christen und Führer der Gemeinden in Mainz, lasst es nicht zu, dass wir gespalten werden. Liebe Brüder und Schwestern in Deutschland, es wird Zeit, den Jesusweg zu gehen. Und liebe Christen weltweit, kehrt um, das ist nicht der richtige Weg. Suchen und leben wir die Liebe zu Gott und den Menschen. Suchen wir das Gute für die Menschheit, nicht durch Heer und durch Kraft, sondern durch Gottes Geist. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Kraft, Besonnenheit, Langmut, Sanftmut, keine Gewalt, keine Spaltung, keine Macht. Treten wir für Minderheiten ein, auch wenn wir inhaltlich vielleicht nicht mit ihnen übereinstimmen. Und lassen wir uns nicht verführen von Macht oder Geld. Gehen wir den Jesusweg. Im Predigtseminar habe ich gelernt, dass man mit demselben Text aufhören soll, wie man angefangen hat, und ich bin jetzt weit weggekommen. Also höre ich auch mit Noah auf. Ruth hat diesen wunderbaren Regenbogen dargestellt. Es ist der Kriegsbogen Gottes. Übrigens im Hebräischen steht da Kriegsbogen. Ne? Gott hat seinen Kriegsbogen in den Himmel gestellt und er hat ihn niedergelegt. Ein Geschenk. Gott ist gnädig. Und er hält es vielleicht auch schon viel zu lange mit uns als Menschheit aus. Gott will keinen Krieg mit uns. Er hat es versprochen. Und immer wenn ich diesen Regenbogen sehe, dann denke ich daran, cool, Gott hat es versprochen. Seit gestern gucke ich anders. Seit dieser Woche gucke ich anders als auf den Regenbogen. Lass den Regenbogen als Zeichen für uns sein. Jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe, denke ich jetzt daran, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auf dass Friede auf der Welt wäre. Amen.